Liebe Geschwister, liebe Freunde, der Herr Jesus hat einmal gesagt, alles, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, es soll euch geschehen. Es ist aber eine eigenartige Tatsache, ich möchte das einmal so schätzen dürfen, dass wohl 90% aller Glaubenden zu dem Herrn Jesus bitten oder zu dem lieben Heiland. Das ist ganz gewiss recht, denn keiner kann Jesus einen Herrn nennen als im Heiligen Geist. Und wer den Sohn ehrt, ehrt auch den Vater. Und trotzdem spielt da untergründig doch noch etwas mit, das aus dem Mittelalter stammt, nämlich die Auffassung, wenn man zu Jesus, dem Heiland, betet, käme man besser an, als wenn man zu Gott, dem Vater, betet. Als ob ein Gegensatz bestünde zwischen dem Wollen des Vaters und dem Wollen des Sohnes. Der Vater selbst hat euch lieb, das hat der Herr Jesus gesagt. Und es ist auch wahr, dass er in seinem Wort uns folgende Anweisung gibt. Denken wir an Galater 4, Vers 6. Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in welchem wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist in uns drängt uns also dazu, den Vater anzubeten. In Johannes 4, 23 steht ja das wunderbare Wort, der Vater sucht solche, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, unter Berufung auf den Namen und das Heilswerk Jesu Christi. Wir sollten uns also nicht scheuen, zum Vater zu beten, den Vater zu rühmen und zu verherrlichen im Namen Jesu. Ich möchte auch noch das andere Wort nennen aus Galater 4, Vers 6. Weil ihr aber Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, Abba, lieber Vater. In Johannes 17, dem sogenannten hohen priesterlichen Gebet, hat der Herr Jesus diese Anrede Abba in einer dreifachen Weise gebraucht. Einmal in der Anrede Abba, Vater oder lieber Vater, einmal als heiliger Vater, das bleibt Gott nach wie vor, auch für uns, auch wenn wir ihn lieber Vater nennen dürfen, und einmal als gerechter Vater. Ein Ausleger hat gesagt, lieber Vater, das ist die persönliche Beziehung, die wir zu dem Vater aller Vaterschaften haben. Heiliger Vater, da geht es um Aussagen, die Gemeinde betreffend. Und gerechter Vater, das ist der Vater, der auch seine Gerichte ausübt. Da geht es um die Welt. Lesen Sie einmal Johannes 17 durch, dann werden Sie dieses bestätigt finden. Und nun möchte ich dieses Abba, lieber Vater, in dieser Stunde noch weiter auffächern und von Namen Gottes des Vaters reden, die im Neuen Testament gebraucht sind. Es sind ja drei apostolische Briefe, die mit einem Segensspruch beginnen. Einmal Epheser 1, Vers 3, gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder Art geistlichen Segens inmitten der Himmelswelt. Gesegnet sei Gott, der uns gesegnet hat. Es steht in unseren Übersetzungen gepriesen. Keiner wagt es, so zu übersetzen, wie es im Grundtext steht. Ja, wir dürfen den Segen zu Gott zurückfließen lassen, den er uns zugeteilt hat im Heiligen Geist. Oder das Wort aus 1. Petrus 1, Vers 3, gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat durch die Auferstehung Jesu Christi zu einer lebendigen Hoffnung. Oder das Wort aus 2. Korinther 1, 3, das wir hernach noch lesen wollen. Also ganz leicht zu merken, 2. Korinther 1, Vers 3, Epheser 1, Vers 3 und 1. Petrus 1, Vers 3. Alle Apostel schließen sich in dieser Segnung des Vaters aller Vaterschaften zusammen. Und nun ein erster Titel, eine erste Wesensbezeichnung Gottes des Vaters aus Apostelgeschichte 7, Vers 2. Stephanus sprach: Brüder und Väter, höret, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte, und sprach zu ihm: Geh aus deinem Lande und aus deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Übrigens steht in 1. Mose 12, Vers 3 nicht nur, er solle aus seinem Lande gehen und aus seiner Verwandtschaft, sondern auch aus seinem Hause, aus seiner Familie. Und das war ja dann die Verzögerung, die es in Haran gegeben hat, in dieser Zwischenstation, wo Abraham mit den Seinigen blieb, bis sein Vater Terah gestorben war. Es sind familiäre Rücksichten, die hier die Absicht Gottes verzögern. Es ist ein Aufschub, ein Verweilen, eine Verzögerung. Und erst dann geht Abraham weiter den nächsten Schritt, den nächsten Glaubensschritt, und geht dann auch nach dem Tode Taras aus seines Vaters Hause hinaus. Abraham war ja wirklich eine leuchtende Gestalt. Es gibt in Jesajas 51 ein ganz eigenartiges Wort von diesem Manne. Dort heißt es in Vers 1, höret auf mich, die ihr der Gerechtigkeit nachjaget, die ihr Jehova suchet. Blicket hin auf den Felsen, aus dem ihr gehauen, und auf die Höhlung der Grube, aus welcher ihr gegraben seid. Und mit dem Felsen ist hier Abraham gemeint. Ein Ausdruck, der sonst nur von Jahwe, dem Heiligen und Gott Israels, gebraucht wird. Und mit der Grube, die Höhlung der Grube, ist Sarah gemeint. Deshalb heißt es weiter: Blicket hin auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die euch geboren hat. Denn ich rief ihn, den einen, und ich segnete ihn und mehrte ihn. Denn Jehova tröstet Zion, tröstet alle ihre Trümmer, und er macht ihre Wüste gleich Eden und ihre Steppe gleich dem Garten Jehovas. Wonne und Freude werden darin gefunden werden, Danklied und Stimme des Lobgesanges. Ich rief ihn, den einen, und hier steht im hebräischen Grundtext das Wort Echad, das sonst verwendet wird von dem einzigen und einzigartigen Gott. Es ist nur einmal von einem Menschen gebraucht. Und das ist Abraham. Ich rief ihn, den einzigen, den einzigartigen, einmalig in seinem Wesen. Ja, da glauben wir schon, damit Abraham solches wurde, ein solcher Träger der Offenbarung, musste ihm der Gott der Herrlichkeit erscheinen, in Ur in Chaldea. Und diese Herrlichkeit Gottes ist absolute Klarheit, reinster Lichtglanz, höchste Majestät, unbegrenzte Siegesgewalt, Ehre und Ruhm und zugleich immer Selbstoffenbarung seines göttlichen Wesens. Herrlichkeit im Hebräischen, Kavod, heißt eigentlich sich schwer machen. Das heißt, sich schwer machen, um herunterzukommen zum Zwecke der Offenbarung und der Wesensenthüllung. Der lebendige Gott, der in einem Lichte wohnt, wo niemand hinzukommen kann, in einem unzugänglichen Lichte, wenn er hereinkommen will in diese gefallene Welt, um sich zu offenbaren, etwa in seinem Mittler, in seinem Christus, muss sich schwer machen, muss sich erniedrigen. Offenbarung der Herrlichkeit Gottes gibt es immer nur auf dem Wege der Erniedrigung. Und zwar von Erschaffung der Welt an. Alle Mittlertätigkeit Jesu Christi als des Schöpfers, als des Führers Gottes und Heiligen Israels, als des Erlösers, als des Hohen Priesters, als des Vollenders der Welt ist verbunden mit einer Erniedrigung. Der Gott der Herrlichkeit ist also der Gott der Selbstoffenbarung, der Wesensoffenbarung, die hier gegenüber einem Abraham geschieht. Und so lesen wir in Hebräer 1, dass Christus die Ausstrahlung der Gottesherrlichkeit sei. In ihm wird das Wesen Gottes am deutlichsten geoffenbart und enthüllt. Von diesem Vollgewicht der Herrlichkeit, von diesem sich schwer machen Gottes, hat auch Paulus gewusst, wenn er in 2. Korinther 4 einmal sagt, dass das Leichte unserer gegenwärtigen Drangsal uns ein ewiges, über alle Maßstäbe hinausgehendes Gewicht an Herrlichkeit schaffe. Uns, die wir nicht hinschauen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Da werden Sie sich auch schon einmal gefragt haben, weshalb hier von einem Gewicht der Herrlichkeit die Rede ist. Man spricht ja auch von einem gewichtigen Wort, von einem gewichtigen Menschen. Und so sind wir berufen, nach 2. Petrus 1, Vers 3, durch Doxa und Arete, durch Gottes Herrlichkeit und durch Gottes Wesensvollkommenheit oder Tugend, Gottes Selbstoffenbarung und Gottes Wesensoffenbarung. 2. Petrus 1, 3, ein wunderbares Wort. Ihr seid berufen durch Herrlichkeit und Tugend. Durch diesen Gott der Herrlichkeit, der sich selbst offenbart. Als Moses einmal im größten Zusammenbruch seiner Träume stand, in der größten Krise Israels nach dem Götzendienst mit dem goldenen Stier, als er die Tafeln der Weisung Gottes voll Zorn zerbrochen hatte, und als Gott mit ihm redete und er für dieses götzendienerische Volk Israel eintrat im Gebet, da hat er zwei Wünsche frei gehabt und zwei Bitten Gott gegenüber geäußert. Er hat gesagt, weil du mich in deinem Namen erkannt hast, nicht mit Namen, in deinem Namen, lass mich deine Wege wissen. Und das zweite, lass mich deine Herrlichkeit schauen. Die Herrlichkeit des Gottes, der Herrlichkeit. Und die Wege Gottes, das ist seine Heilsgeschichte. Das große Rätsel der Äonen der Heilsgeschichte und des Heilsplanes Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dieser Mann, der vor dem Rätsel der Erwählung Israels stand, betet, lass mich doch deine Wege wissen. Und damit ist verbunden, lass mich deine Herrlichkeit schauen, deine Wesensherrlichkeit. Denn die Wege der Heilsgeschichte Gottes kann man nur erkennen, wenn man seine Herrlichkeit erkennt. Wenn man um das Wesen des Vaters weiß, wenn man in das Herz Gottes hineinschauen kann. Und dann sagt Gott zu diesem treuen Manne Moses, stelle dich in die Felsenhöhle und dann werde ich in der Herrlichkeit meines Erstgeborenen, meines Christus, an dir vorübergehen. Und du darfst ihm hinterher schauen dann geht Yahweh an ihm vorüber und ruft seine 13 Wesensnamen aus, seine 13 Würdenamen. Lesen Sie das einmal nach. Es ist übrigens dieselbe Höhle, in die sich dann später der Prophet Elias hineinflüchtet mit der Frage nach dem heilsgeschichtlichen Rätsel Israel, nach der Lösung der rätselhaften Wege Gottes, wo dann Feuer, Sturmwind und Erdbeben vor dem Herrn einhergehen und Elias immer wieder spürt, der Herr ist nicht im Feuer, der Herr ist nicht im Sturmwind, der Herr ist nicht im felsenzerreißenden Beben. Und dann auf einmal kommt der Ton eines verschwebenden Schweigens und geht an ihm vorüber, wie es eigentlich heißt. Und da fällt Elias auf sein Angesicht und betet Gott an. Das ist die Lösung der Wege Gottes, auch des heilsgeschichtlichen Rätsels Israels. Feuer, Sturmwind und Beben. Die Gerichte Gottes gehen vor ihm einher, aber erst nach den Gerichten kommt seine wunderbare Wesensoffenbarung in dem Ton des Heiligen Geistes, in dem Ton eines verschwebenden Schweigens. Und da kann man nur noch anbeten. Das ist die Lösung für Elias. Durch Gerichte hindurch. Der Herr wird sich einmal sein Volk Israel in der Endzeit neu verloben und anvermählen in Gerechtigkeit und Gericht, aber hernach dann auch in Güte, Treue und Barmherzigkeit. Hosea 2. Lass mich deine Wege wissen, lass mich deine Herrlichkeit schauen. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham. Und das sollte es auch unser Bestreben sein, die Herrlichkeit Gottes, seine Wesensvollkommenheit kennenzulernen und uns nicht zu begnügen mit dem ABC des Glaubens und mit der Milch des Glaubensanfanges. Bin immer wieder erschüttert, wenn ich die Gebete der Frommen höre, auf welchem Niveau wir uns angesiedelt haben. Und wenn ich diese Gebete vergleiche mit den Gebeten der Apostel, sonderlich des Apostels Paulus, der darum gebetet hat in Epheser 1, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe Geist der Weisheit und der Enthüllung aufgrund der Erkenntnis seiner selbst, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens wissend um die Hoffnung seiner Berufung, um den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes, das er in den Heiligen hat, und um die überschwängliche Größe der Kraft, die ausgehend von der Auferstehung Jesu Christi in uns, den Glaubenden, wirksam werden will. Auch hier haben wir wieder den Gott der Herrlichkeit, den Vater der Herrlichkeit, als die Offenbarung Gottes. Und deshalb können wir nur dann gerecht und gottselig leben in dem gegenwärtigen Äon, wenn wir erwarten die glückselige Hoffnung und die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er sich reinigte, ein Eigentumsvolk von allen Gesetzlosigkeiten. Titus 2,13 steht dieses kostbare Wort, erwartend die glückselige Hoffnung, die Epiphanie, die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus. Und nun ein zweites Wort mit weiteren Titeln Gottes. Römer 15, Vers 4 bis 6. Denn alles, was zuvor geschrieben ist, das heißt alles, was in der Heiligen Schrift geschrieben ist vor den Briefen der Apostel, alles, was zuvor geschrieben ist zu unserer Belehrung geschrieben. Also auch zur Belehrung der Glieder des Leibes Christi. Damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christo Jesu gemäß, damit ihr einmütig und mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlichen könnet. Ein wunderbarer Wesensausdruck und eine wunderbare Wesensbezeichnung Gottes, der hier genannt wird, der Gott des Ausharrens, eigentlich der Gott der Tragkraft. Hypomone heißt nicht nur Geduld und Ausharren, sondern vor allem Tragkraft. Und das andere, der Gott der Ermunterung oder der Ermutigung oder des Trostes, Paraklesis. Und da möchte ich schon einmal etwas sagen. Das soll nun nicht nur heißen, dass Gott Ausharren schenkt, sodass wir in unseren Anfechtungen, Leiden, Drangsalen und Belastungen drunter bleiben können und tragen können, sondern dass er diese Tragkraft selbst besitzt. Denn geben kann man nur das, was man selbst besitzt. Und das ist bei all diesen Bezeichnungen Gottes im Neuen Testament der Fall. Der Gott der Tragkraft, der Gott der Ermunterung oder des Trostes. Galater 6, Vers 2 steht das feine Wort: einer trage des anderen Last. Übrigens steht da nicht, einer trage den anderen als Last, sondern einer trage die Last des anderen, die ihm selbst zur Last wird. Einer trage des anderen Last, und also werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Dieses Tragvermögen, diese Tragkraft eignet also zunächst dem Vater und seinem Sohne Jesus Christus. Und da möchte ich doch einmal einige Aussagen aus der Heiligen Schrift über diese unerhörte Tragkraft Gottes in Jesus Christus zusammenstellen. Als der Christus im Auftrag des Vaters die Welten erschaffen hat, hat er weinend den Samen der Welten zur Aussaat getragen. Aber es steht auch im Psalm 126, dass er dereinst am Ende aller Weltzeiten die Garben, das heißt die Ernte, die aus dieser Saat hervorgehen wird, jubelnd dem Vater entgegentragen wird. Dann wird alles vollendet sein. Dann wird er alles, was er geschaffen hat, heimgeführt haben und vor dem Throne des Vaters darstellen. Dann wird der Sohn, nachdem der Vater ihm alles untergeordnet hat, sich selbst dem wieder unterordnen, der ihm das All untergeordnet hat, damit dann Gott alles in allem sei. Er trägt weinend den Samen und er trägt jubelnd die Garben seinem Gott und Vater zu. Er hat Israel getragen wie ein Adler seine Jungen auf seinen Schwingen. Er hat die Lämmer genommen an seine Brust und hat sie getragen. Auch das verlorene Schaf hat er als der gute Hirte gesucht und gefunden, es auf seine Schultern gelegt und nach Hause getragen. Er hat unsere Leiden getragen. Er hat die Sünde der Welt getragen. Er hat unsere Schwachheiten und Krankheiten getragen, als er selbst zur Sünde gemacht worden ist. Er trägt tagtäglich unsere Last. Er trägt uns bis in unser Alter, bis zu unserem grauen Haar. Ja, er trägt uns hindurch, durch das Todesschattental, damit wir vor Gott in Zion erscheinen. Er trägt sogar die Gefäße des Zorns, die Gerichtswerkzeuge mit großer Geduld, wie es im Römerbrief heißt. Und die umfassendste Aussage haben wir wohl in Hebräer 1, wo geschrieben steht, dass der Christus durch das Wort seiner Kraft das All trägt, zum Ziele zu. Das ist die Tragkraft Gottes. Das ist die Tragkraft Jesu Christi. Und deshalb kann von dem Gott der Tragkraft und der Ermunterung die Rede sein. Alles, was er trägt, das tröstet er auch. Das tröstet er auch. Meinen Sie nicht, dass er, als er das verlorene Schaf aus der Dornenhecke herausgerissen hat und als er es auf seine Schultern gelegt hat und nach Hause trug, dass dann der gute Hirte diesem blutenden Schaf trostreiche, trostvolle Worte gesagt hat und sich mit seinem Schaf unterhalten hat, so wie er es mit uns, den verlorenen Söhnen, tut, wenn er uns den Mund mit dem Kuss seiner Liebe versiegelt und wenn er gütige, freundliche Worte zu uns redet, uns tröstet, wie einen seine Mutter tröstet. Da haben wir einmal den Gott des Trostes und der Ermunterung, den Gott der Paraklesis. Da haben wir den erhöhten Herrn, Jesus Christus, der als der Paraklet, Tröster und Fürsprecher bei dem Vater alle Rechtsansprüche der Finsternis abweist, die die Finsternis wohlbegründet gegen uns vorbringt, indem er auf sein Opfer hinweist. Und da haben wir den Heiligen Geist, den Parakleten, den Tröster, der von Christus ausgeht und uns tröstet in all unserem Leiden. Was brauchen wir mehr? Den Gott der Ermunterung und des Trostes, Jesus Christus, den Tröster bei dem Vater, den Fürsprecher, den Anwalt der Gemeinde und den Heiligen Geist, den Tröster, den er uns gesandt hat. Der Gott der Tragkraft und des Trostes. Dieser Gott trägt zum Ziel. Er weiß um den Weg. Er weiß auch um das Ziel. Und deshalb ist dieser Gott auch der Gott der Hoffnung. Wenn wir in Römer 15 noch ein wenig weiter lesen, und zwar Vers 13, lesen wir den Vers: Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid oder überfließet in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also auch wir sollen in einer festen, klaren, zielbewussten Hoffnung stehen, weil er selbst uns dem Ziele entgegenträgt. Und diese Hoffnung reicht uns der Gott der Hoffnung dar, der selbst Hoffnung hat, der selbst eine Zielschau hat, der selbst alle seine Ziele, die er in seinem Sohne projektiert hat, niedergelegt hat, schon vollendet sieht. Und er sieht auch uns in Christo Jesu schon als vollendet. Wir sind wohl annehmbar dem Vater gemacht in Christo. Das ist die Glückseligkeit Gottes, der da ruhte von seinen Werken und der da einging in seine Ruhe, dass er alles, was er jemals unternommen hat, bereits am Ziele sieht. Ich möchte Ihnen einmal ein eigenartiges Wort lesen aus 1. Mose 2, Vers 1 bis 3. So wurden vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Heer. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tage von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an demselben ruhte er von seinem Werke, das Gott geschaffen hatte, damit gehandelt würde, so heißt es im Hebräischen, nicht indem er es machte, sondern damit gehandelt würde. Dies ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. Wieso kann Gott ruhen von seinen Werken, auf das gehandelt würde? Wieso kann Gott zur Ruhe kommen, wenn am siebten Tage all sein Werk vollendet werden sollte? Das kann er nur dadurch, dass er seine Schöpfung abgibt an den Sohn, den Mittler der Schöpfung, den Mittler der Erlösung, den Mittler der Vollendung, weil er weiß, durch den Sohn und in dem Sohn wird all mein Werk, das ich jemals begonnen habe, auch vollendet werden. Und indem er auf den Sohn schaut, der alles dem Ziele der Vollendung entgegenträgt, wird er der glückselige Gott und kann in seine Ruhe eingehen. Und das ist auch für uns die einzige Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen von unseren Werken. So sagt es der Hebräerbrief, indem wir alles, aber auch alles abgeben an den Sohn, damit er es für uns vollendet. Wir sind in Christo Jesu vollendet. Er trägt uns dem Ziele der Hoffnung zu. Der Gott der Tragkraft und des Trostes ist auch der Gott der Hoffnung, der bereits jetzt alles vor seinen heiligen Augen imstande der Vollendung sieht. Es gibt ein wunderbares Wort zu Beginn der Passion Jesu Christi. Zu Beginn der sogenannten Fußwaschung, wo der Herr Jesus aufsteht, die Schürze des Sklaven von der Wand nimmt, sie sich umbindet, und weil keiner von seinen Jüngern zu diesem Sklavendienst bereit war, die Schüssel mit dem Wasser holt, um seinen Jüngern die Füße zu waschen. Dann steht aber auch dabei in Johannes 13, in welchem Bewusstsein er das getan hat. Er hat es getan in dem Bewusstsein, dass der Vater das all ihm in die Hände gelegt hat. Und dass er nun in die Herrlichkeit zu seinem Vater heimgehen werde. In diesem Bewusstsein kniete er nieder vor den Füßen seiner Jünger und wusch sie. Er, dem das All in die Hände gelegt ist. Und der erste Satz dieses denkwürdigen Kapitels lautet nach dem Griechischen: Da er die Seinigen, die in der Welt waren, nun einmal zu lieben begonnen hatte, liebte er sie auch bis zum Ziel. Nicht bis zum Ende, sondern bis zum Ziel. Der Gott der Tragkraft, der Gott des Trostes führt uns durch bis zum Ziel. Er lässt uns nicht auf dem Wege liegen. Und er sagt noch nicht einmal zu uns: Jetzt setze ich dich mal ab von meinen Schultern und jetzt musst du eine ganze Strecke ganz alleine laufen, ohne meine Tragkraft, ohne meinen Trost. Ich möchte hierzu noch ein Wort lesen von dem Apostel Paulus aus 2. Korinther 1. Zunächst einmal ganz kurz die Situation. 2. Korinther 1, Vers 8 bis 10. Denn wir wollen nicht, dass ihr unkundig seid, Brüder, was unsere Drangsal anbetrifft, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Tragvermögen hinaus, so dass wir selbst am Leben verzweifelten. Das sagt Paulus, der Apostel Jesu Christi. Wir selbst aber hatten das Todesurteil in uns selbst, damit unser Vertrauen nicht auf uns selbst beruhe, sondern auf den Gott, der die Toten auferweckt, welcher uns von so großem Tode errettet hat und errettet, auf welchen wir unsere Hoffnung gesetzt haben, dass er uns auch fernerhin erretten werde. Und dann wird aufgrund dieser Situation Folgendes gesagt, in 2. Korinther 1, Vers 3. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Drangsal, damit wir die trösten können, die in allerlei Drangsal sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Sehen Sie, und darum gibt es so wenige gute Seelsorger, so wenige Tröster, die wirklich trösten können mit dem Trost Gottes. Wer hindurchgegangen ist durch bitteres Leid, durch eine Verzweiflung an sich selbst und an der ganzen Welt und bis nahe heran an die Verzweiflung Gott gegenüber und dann von diesem Gott des Trostes und der Erbarmungen an sein Herz gezogen worden ist und getröstet worden ist, der erst ist in der Lage, auch andere zu trösten. Trost und tätiges Mitleid ist überfließende Barmherzigkeit. Und deshalb wird hier Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und der Gott allen Trostes genannt. Wenn Sie einmal fragen sollten, was denn nun die eigentliche Wesensvollkommenheit Gottes sei, dann vergleichen Sie bitte einmal Matthäus 5, 48 und Lukas 6, 36 miteinander. Dort sagt der Herr Jesus in der einen Stelle: Liebet eure Feinde, damit ihr vollkommen seid, wie euer Vater im Himmel auch vollkommen ist. Wesensvollkommenheit. Das können wir nur verstehen, wenn wir Lukas 6, 36 heranziehen. Liebet eure Feinde, damit ihr barmherzig seid, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Gottes Vollkommenheit äußert sich also in seiner Barmherzigkeit. Die Barmherzigkeit Gottes ist der eigentliche Höhepunkt seiner Wesensvollkommenheit. Und immer dort, wo ein Mensch barmherzig ist, wo die Barmherzigkeit überfließt in Trost und tätigem Mitleid, dort geht er ein in einem gewissen Stück in die Vollkommenheit Gottes. Der Einzige, der diesen Trost Gottes nicht erfahren hat, war der leidende Messias. In der Stunde, als er um unseretwillen von Gott verlassen war am Kreuz. Im Psalm 69 steht dieses Wort von dem leidenden Christus. In Vers 20: Der Hohn hat mein Herz gebrochen und ich bin ganz elend. Und ich habe auf Mitleiden gewartet, und da war keines. Und auf Tröster, und ich habe keinen gefunden. Keinen gefunden, mein Gott, warum hast du mich allein gelassen? Und sie gaben in meine Speisegalle, und in meinem Durst tränkten sie mich mit Essig. Aber er, der Messias, der solches erlitten hat, ist vom Vater gesandt, um zu trösten alle Trauernden, alle Trauernden. Und da gibt es keine Ausnahme. Jesajas 61, 2. Und im Blick auf das endzeitliche Israel, das er einmal zu sich ziehen wird in lauter Barmherzigkeit und Güte, heißt es in Jesaja 66, Vers 13, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Will euch an mein Herz ziehen, will euch fest an mich drücken und will euch hin und her wiegen in meiner Barmherzigkeit, bis ihr gesättigt werdet mit meinem Trost. Und deshalb sollen auch wir Israel trösten. Tröstet, tröstet mein Volk. Redet zum Herzen Jerusalems freundlich, dass ihr Gericht ein Ende hat, dass der Herr begonnen hat, Israel zu segnen. Unter den Frommen gibt es heute kaum noch solche, die wirkliche Israel-Freunde sind. Hören Sie sich einmal um, auch in der Gemeinde. Die Hetze unserer verlogenen Medien hat es endlich erreicht, unter der Regie Satans, dass auch die Frommen keinen Pfifferling mehr auf Israel geben und heute auf die Flagge der Palästinenser schwören. Und vielleicht kriegen wir noch einmal Prügel dafür, dass wir Israel lieben, weil sie Geliebte Gottes um der Väter willen sind. Tröstet, tröstet mein Volk, redet zum Herzen Jerusalems freundlich, dass ihr Gericht und ihre Fron ein Ende hat. Das alles nur, damit wir ein wenig spüren, was das heißt. Der Vater der Erbarmungen, der Gott allen Trostes, der Gott der Hoffnung zugleich. Noch einmal das schöne Wort, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überfließet in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich befürchte, dass wir heute nicht zu Ende kommen. Und jetzt zu einem weiteren Titel Gottes. Ich hoffe, dass uns das Herz ein wenig aufgeht. Und Sie müssen wirklich einmal zu Hause sich hinsetzen mit einer Konkordanz und diese wunderbaren Namen Gottes des Vaters entfalten, so dass das Abba, lieber Vater, für uns mehr Farbe gewinnt und den ganzen Reichtum, der darin beschlossen liegt. Ich möchte ein Wort lesen aus Römer 15, Vers 30 bis 33. Ich bitte euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, die Liebe des Heiligen Geistes, mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott, damit ich von den Ungehorsamen in Judäa errettet werde. Und dass meine Diakonie für Jerusalem den Heiligen angenehm sei. Das gibt es auch heute wieder, Diakonie für Jerusalem, für das Volk Gottes. Und es gibt Brüder, die diese Diakonie in besonderer Weise ausüben. Und wir greifen ihnen gerne unter die Hände und füllen ihre Hände. Damit ich durch den Willen Gottes mit Freuden zu euch komme und mich mit euch gemeinsam erquicke. Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Amen. Und dann noch 2. Korinther 13, 11. Übrigens, Brüder, freut euch, vervollkommnet euch, werdet ermuntert, seid eines Denkens, seid in Frieden und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Der Gott des Friedens. Was bedeutet das? 1. Korinther 14, Vers 33 heißt es, im Blick auf bestimmte ungeordnete Zustände in der Gemeinde der Korinther und im Blick auf ein Durcheinander in ihren Gottesdiensten. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Eigentlich müsste es heißen, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern der Ordnung. Ja, das ist er auch. Er hat alles weise geordnet. Im ganzen Weltenall, die Sternenbahnen, die Galaxien, die Planeten, die biologischen Verhältnisse auf unserem schönen blauen Planeten sind wohl ausgewogen und in einer höchst differenzierten Weise ausbalanciert. Er hat die Atome und Moleküle und Zellen, die es gibt, geordnet in einer wunderbaren Weise. Er hat sein Wort geordnet, diese 3x22 Bücher der Heiligen Schrift, Bücher, die im Hebräischen eigentlich Zählung heißen, denn er ist ja auch der Gott des Maßes. Jeder Buchstabe in diesem Wort hat einen Zahlwert. Jedes Wort in der Offenbarung Gottes hat eine Zahlsumme. Und es gibt erstaunliche Dinge, die der Mathematiker Gott in diesem Wort auch in den Zahlen niedergelegt hat. Aber hier ist etwas anderes gemeint, eine Ordnung höherer Art, die über die Ordnung der Atome, der Sterne, der genetischen Anlagen und der Mathematik weit hinausgeht. Es ist die Ordnung des Friedens. Der Friede ist die Neuordnung durch die Wiedergeburt aus dem Heiligen Geist. Und das kann nur der Mensch haben und erfahren, den Frieden, den er allein geben kann, der wiedergeboren ist, der Träger des Heiligen Geistes ist. Aber wenn hier von dem Gott des Friedens geredet ist, dann ist eines klar, geben kann man nur, was man hat. Frieden geben, einen Frieden, der höher ist als alle Vernunft, kann Gott nur deshalb, weil er von einem Frieden und von einer heiligen Ordnung ohne Maß erfüllt ist. Er, der glückselige Gott, der eingegangen ist in seine Ruhe nach der ersten Kräfteexpansion der Schöpfung. Friede, die Neuordnung durch die Wiedergeburt aus dem Heiligen Geist. Friede ist Ordnung. Die Sünde aber ist Unordnung. Lesen wir nur Psalm 38, da finden wir dann etwas über diesen Zusammenhang. Vers 1, Jehova, strafe mich nicht in deinem Zorn, noch züchtige mich in deinem Grimm, denn deine Pfeile sind in mich eingedrungen und deine Hand hat sich auf mich herabgesenkt. Nichts Heiles ist an meinem Fleische wegen deines Zürnens. Kein Friede in meinen Gebeinen wegen meiner Sünde. Sünde bringt Unfrieden. Und erst mussten sich einmal Güte und Wahrheit begegnen, Gerechtigkeit und Frieden sich küssen, ehe Christus durch das Blut seines Kreuzes Frieden machen konnte und in sich selbst die neue Menschheit der Gemeinde aus Juden und Heiden erschaffen konnte, als er am Kreuze hing. Da wurde der unüberbrückbare, scheinbare Gegensatz zwischen Wahrheit und Güte, zwischen Gerechtigkeit und Friede überbrückt in der neuen Ordnung, die er erschaffen hat, durch seinen Tod, durch sein Opfer. Sünde ist Unordnung. Woher kam denn das Tohu Wabohu der Urschöpfung? Jenes chaotische Durcheinander, in die die Schöpfung hineingerissen worden ist. Psalm 2 gibt uns die Auskunft, wo es davon heißt, dass die Fürstentümer und die Gewaltigen in der unsichtbaren Welt und die Könige auf Erden, ihre Mädchen und Marionetten, sich vereinigten zum Aufstand gegen den lebendigen Gott und seinen Messias. Unter der Devise, unter der Parole, lasst uns zerreißen ihre Seile, lasst uns zerreißen ihre Bande. Da brauchen Sie nur einmal hineinzuschauen in die paulinischen Briefe, dann werden Sie wissen, welche Seile und welche Bande das waren, die durch die Ursünde der Mächte zerrissen worden sind. Die Ordnung des allerersten, noch nicht gefallenen Kosmos, Epheser 4, Vers 3, die Einheit im Bande des Friedens. Da haben wir wieder die Ordnung, die Friedensordnung. Und Kolosser 3, Vers 14, das vollkommene Band der Liebe, das da vollkommen bindet. Sünde ist Unfriede, Hass bringt Unfriede, Liebe ist Friede. Und dann kann der Friede des Christus königlich in unserem Herzen regieren, so wie es in Kolosser 3, Vers 15 steht, wenn wir in dieser neuen Ordnung stehen. Liebe Geschwister, das Leben des Glaubens hat es unmittelbar auch mit Ordnung zu tun. Das hat sich auch auszudrücken in unseren Gemeinden, in unseren Gottesdiensten. Diese neue Ordnung des Friedens und des Geistes. Das hat sich auch auszudrücken in unserer Wohnung, in unseren Schränken, in unseren Büchern, die wir haben. Wir können nicht in einem einzigen Chaos und Tohuwabohu leben. Auch im Studium der Schrift brauchen wir eine klare Ordnung. Es ist der Friede Christi, der uns zu dieser neuen Ordnung immer wieder führen will. Eine Friedensordnung, keine Ordnung des Gesetzes, keine formale Ordnung, wie sie vor dem Richter besteht. Und die Grundlage dieser Neuordnung und Neuschöpfung ist die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, der uns ja wiedergeboren hat zu dieser neuen Ordnung und zu einer lebendigen Hoffnung. Und jetzt sehen Sie einmal diesen Zusammenhang in Hebräer 13, 20 bis 21. Der Gott des Friedens aber, der Gott der Neuordnung, der Wiederbringer aus den Toten, der unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe, wiedergebracht hat aus den Toten, aufgrund des Blutes des ewigen Bundes. Nun kommt es, was dieser Gott der Neuordnung tut, auf der Grundlage der Auferstehung Jesu Christi. Er vollende euch in jedem guten Werk, um seinen Willen zu tun, in euch schaffend, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesum Christum, welchem die Herrlichkeit sei, in die Äonen der Äonen. Amen. Es ist der Gott der Neuordnung. Auf der Grundlage der Neuordnung in der Auferstehung Jesu Christi und der neuen Schöpfung, zu der wir gehören, hat er uns auch dieses Wachstum verliehen, von dem hier geredet ist, dass wir vollendet würden in jedem guten Werk, dass wir Gottes Willen tun, dass wir das schaffen, was vor Gott wohlgefällig ist, und dass wir wachsen und reifen in diesem Friedensraum der neuen Ordnung und der Wiedergeburt. Das wird sich einmal ausdehnen und ausweiten, auch in einer kosmischen Weise. Der Gott des Friedens wird einmal Frieden schaffen in seinem ganzen Weltenall, das er erschaffen hat, sowohl individuell als auch kosmisch gesehen, wird sich der Friede Gottes wird sich die Neuordnung Gottes ausbreiten, so wie es in 1. Thessalonicher 5, 23 geschrieben steht: Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Der Gott der Neuordnung. Euer ganzer Geist und Seele und Leib werde unverklagbar bewahrt bei der Parousie, bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, wo noch einmal alles auf dem Spiele steht, wo die Gemeinde vollendet werden soll, wo wir hineingerissen und hineingerückt werden sollen in das neue Christusgleiche Leben, wo Geist, Seele und Leib in die Vollendung eingehen sollen bei der Parousie Jesu Christi. Da wird der Gott des Friedens noch einmal alle Kräfte der Neuordnung einsetzen zur Vollendung der Gemeinde, auch zu unserer persönlichen Vollendung. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es auch vollbringen. Wunderbar, dass das dabei steht. Es ist ein Wort der Verheißung. Und da dürfen wir dann auch an Römer 16, 20 denken. In Kürze wird der Gott des Friedens den Satan unter eure Füße zerschmettern. Und das wird ja geschehen bei der Vollendung der Gemeinde. Dann werden die Mächte der Finsternis und des Todes, ja der Satan selbst, buchstäblich unter den Füßen der vollendeten Gemeinde liegen. In Kürze, sagt Paulus, im prophetischen Blick, in jenem großartigen Zeitraffer der Prophetie. Aber damit der Friede des Christus königlich in unseren Herzen regieren kann, sollten wir auch noch beachten, was für Voraussetzungen dieses hat für uns, die wir inmitten einer verkehrten und verderbten Generation des Endes leben. Sehen Sie, wir sind zu einem schmutzigen und verderbten und korrupten Volk geworden. Und so ist es mit all den sogenannten christlichen Völkern Europas. Götzendienst und Okkultismus, Sexismus und Gewalt, Verlogenheit und Brutalität kennzeichnen unsere Völker. Und ein jeder lebt nur für sich selbst. Alles, was unwürdig ist, alles, was ungerecht ist, alles, was unrein ist, flutet über uns herein wie eine dämonische Sintflut. Alles, was hässlich ist, ja, schauen Sie sich doch einmal die jungen Mädchen an. Gott sei Dank gibt es noch Ausnahmen und vor denen ziehe ich meinen Hut, obgleich ich keinen habe. Aber schauen Sie sich einmal an, die machen sich bewusst hässlich. Früher haben sich die Mädchen hübsch gemacht, heute machen sie sich hässlich und die jungen Leute, die jungen Knaben machen genau dasselbe. Alles, was Disharmonien erzeugt, Lärm und Krach und Geschrei, alles, was charakterlos ist, das flutet über uns herein. Wie soll man inmitten einer solch verkehrten und verderbten Generation noch so leben können, dass der Friede, die Neuordnung des Christus königlich in unseren Herzen regiert? Können wir aus der Welt herausgehen? Nein, das ist nicht möglich. Ich bedauere wirklich die jungen Leute heute, die gläubig sind. Sie haben es so schwer wie noch nie eine Jugend, seit die christliche Kirche besteht. Sie können sich ja nicht gerade Pflaster auf die Augen kleben, wenn sie durch die Straßen gehen. Und das sollten wir wirklich hineinlesen in Philipper 4. Philipper 4, das bekannte Wort. Vers 6. seid um nichts besorgt, sondern in jeder Beziehung. Lasset durch Gebet und Flehen, verbunden mit Danksagung, eure Anliegen vor Gott kund werden. Dann wird der Friede Gottes, der alles Denken übersteigt, eure Herzen und euer Denken bewahren in Christo Jesu. Nicht nur die Herzen, nicht nur die Gefühle, sondern auch die Gedanken werden wie in einer Festung in Christo Jesu bewahrt, wenn wir unser Flehen, wenn wir unsere Gebete verbunden mit Danksagung vor dem Gott und Vater kund werden lassen, vor dem Gott des Friedens. Und dann heißt es, und da werden Sie gewiss die Verbindung ziehen zu dem, was ich soeben gesagt habe über die verderbte Generation des Endes. Übrigens, Brüder, alles, was wahr ist, alles, was würdig ist, alles, was gerecht ist, alles, was rein ist, alles, was lieblich ist, alles, was wohllautet. Da braucht man dann keine christliche Rockband, die den Leuten, die in der Gemeinde sitzen, noch das Hörvermögen kaputt macht. Einer unserer Brüder hat es erlebt, wie sein Sohn geheiratet hat, ein Berufssoldat in irgendeiner charismatischen Gemeinde in Köln. Und er hat seine Kameraden von den Soldaten mit eingeladen zu seiner Trauung. Und diese sogenannte Trauung war dermaßen entsetzlich und mit einer unerhört lauten Rockband verbunden, die vorwiegend aus Schlagzeug bestand, dass diese ungläubigen Kameraden hinausgegangen sind und gesagt haben, pfui Deibel, das soll eine Trauung sein. Entschuldigen Sie bitte, aber so haben Sie geredet. Sie sind hinausgegangen. Ungläubige müssen uns das sagen. Alles, was wohl lautet. Wenn es irgendeine Charakterstärke und wenn es irgendetwas Lobenswertes gibt, dieses erwäget, das muss nicht unbedingt fromm sein, aber wir dürfen es auch erwägen, was wahr ist, was würdig ist, was gerecht ist, was rein ist, sollten wir pflegen, pfleglich behandeln, hereinziehen in unser Leben, was lieblich ist, was wohllautet, was eine Tugend ist, was lobenswert ist, dieses erwäget, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, dieses tut, dann wird der Gott des Friedens mit euch sein, der Gott der Neuordnung im Heiligen Geist. Sehen Sie, und das ist der Grund, warum in unseren Gemeinden so viel Unfriede ist. So wenig Ordnung aus dem Heiligen Geist. Meine Stunde ist zu Ende. Vielleicht darf ich noch ein letztes Wort anfügen. In 2. Korinther 10, 12 bis 13 steht ein ganz eigenartiger Name Gottes. Denn wir wagen nicht, uns selbst etlichen von denen zuzurechnen oder zu vergleichen, die sich selbst empfehlen. Es gibt ja heute viele Leute, die sich selbst empfehlen. Propaganda machen für sich selbst und für ihre Dienste und so weiter und so fort. Sie aber, indem sie sich an sich selbst messen und sich ständig mit sich selbst vergleichen, sind ohne Verstand. Wir aber wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maße des Wirkungskreises, den der Gott des Maßes uns zugemessen hat, damit wir auch bis zu euch hingelangen. Der Gott des Maßes. Sehen Sie, die Fülle, das Unermessliche Gottes, gibt es nur in Christo, in dem die Fülle der Gottheit wohnt. Wir als die Glieder an seinem Leib unterliegen dem Gesetz der Grenze. Und deshalb sagt Gottes Wort so vieles über die Marksteine. Ich möchte einige Worte aus den Sprüchen lesen, Sprüche 15, Vers 25. Das Haus der Hoffärtigen reißt Jehova nieder, aber der Witwe Grenze stellt er fest. Kapitel 22, Vers 28. Verrücke nicht die uralte Grenze, welche deine Väter gemacht haben. Und Kapitel 23, Vers 10 bis 11. Verrücke nicht die alte Grenze und dringe nicht ein in die Felder der Weisen, denn ihr Erlöser ist stark, er wird ihren Rechtsstreit wider dich führen. Der Gott der Grenze, wir könnten sagen, der Gott der Marksteine, der Gott des Maßes. Als Glieder am Leibe Christi haben wir unsere Dienstgabe empfangen nach der Bemessung der Gabe des Christus. Keiner von uns hat die Fülle. Keiner von uns, auch nicht der gesegnetste Lehrer und Hirte der Gemeinde Jesu Christi, hat die ganze Fülle. Wir leben alle in der Begrenzung. Nur gemeinsam mit allen Heiligen können wir die alle Erkenntnis übersteigende Liebe Gottes in Christo und ihre Höhe, Länge, Tiefe und Breite erkennen. Zusammen mit allen Heiligen. Und das ist auch der Sinn von dem paulinischen Wort, dass wir stückweise erkennen. Nicht unser Erkennen ist Stückwerk. Das würde in unserer heutigen Bedeutung, in unserer heutigen Sprache bedeuten, unser Erkennen ist qualitativ minderwertig. Nein, unsere Erkenntnis ist durchaus hochwertig, aber wir erkennen stückweise, so wie Handwerker, die die Steine eines Mosaiks zusammenlegen, in ihrer Buntfarbigkeit, bis dann das ganze Bild leuchtend erstrahlt. So wie es unsere Kinder nachmachen, wenn sie ein Puzzle legen. Aus seinen vielen Teilen. So tragen wir alle Stück um Stück zusammen. Und der Gott des Maßes hat uns unsere Dienstgabe, unser Stück an der Fülle zugemessen. Wir haben schon gestern von diesem Gottesmaßes gehört, der die Maßstäbe setzt in seiner Schöpfung. Der große Mathematiker, der die Sterne zählt, die Schritte, die Tränen, die Haare auf unserem Haupt, die Spatzen und Vögel, die tot vom Dache fallen, der die Gebeine des Embryos zählt und ordnet nach Psalm 139 und die Chromosomen, aber auch die Tage, die da werden sollen für dieses kommende Menschlein, der die Heilsgeschichte ordnet in Äonen, in Jahrtausenden, in Jahrwochen, in Tagen und Stunden. Es ist der Gott, der die Zeiten und die heilsgeschichtlichen Zeitpunkte in seiner eigenen Machtvollkommenheit festgesetzt hat. Das hat der Herr Jesus einmal den Jüngern gesagt, als sie ihn fragten, Herr, wann endlich wirst du das Reich deinem Volke Israel wiederherstellen? Es gebührt euch nicht zu wissen, Zeit und Stunde, die der Vater in seiner eigenen Machtvollkommenheit festgestellt hat. Ja, er ist der Gott des Maßes, nicht nur in seiner Schöpfung, sondern auch in der Gemeinde des Leibes Christi. Da wollen wir uns begnügen an dem Teil, das er uns zugewiesen hat. Aber in dem Teil, das er uns gegeben hat, treu sein und es ausschöpfen, so weit wie irgend möglich, denn nur eines verlangt man von den Hausverwaltern der Geheimnisse Gottes, dass sie treu erfunden werden. Und deshalb sollte uns etwas angemessen sein als Charakterzug, das nicht Maßlosigkeit heißt, sondern maßvoll sein, uns einfügen in die Gemeinde Gottes, uns einfügen als Glied in den Leib des Christus. Wir wollen aber uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maße des Wirkungskreises, den der Gott des Maßes uns zugemessen hat, um auch bis zu euch zu gelangen. Ich möchte mit zwei Worten schließen. Es sind Worte von der erziehenden Gnade Gottes, von dem großen Pädagogen, der uns erwählt hat, der uns beruft, der uns durch seinen Heiligen Geist versiegelt, der uns befestigt in der Gnade und der uns zum Ziele führt. Denn die begierig angenommene Gnade macht ja unser Herz fest. Einmal ist es das Wort aus 1. Petrus 5, Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christo Jesu, er selbst wird euch, nachdem ihr eine kleine Zeit gelitten habt, vollkommen machen, befestigen, kräftigen, gründen. Das ist etwas, was dieser Gott der Gnade selbst tun wird. Das überlässt er keinem Engel, keinem Seelsorger, keinem Lehrer, keinem Hirten der Gemeinde. Das tut er selbst. Der Gott aller Gnade, der alle Gnade zur Verfügung hat. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und Hebräer 12, 9. Zudem hatten wir auch unsere Väter nach dem Fleisch zu erziehen und scheuten sie. Sollten wir nicht vielmehr dem Vater der Geister uns unterordnen und leben? Das ist dieser Gott aller Gnade. Einer Gnade, die uns erzieht, damit wir Gott selig und gerecht leben in dem jetzigen Äon. Mögen uns diese Namen, es gibt noch mehrere im Neuen Testament, von dem Vater der Vaterschaften wieder einen Blick in sein wunderbares göttliches Wesen gegeben haben, sodass wir unserem Gott und Vater mehr als bisher vertrauen. Amen.